Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 18. April. Im Fokus unserer heutigen Sendung steht einmal mehr die prekäre Situation vor den Toren Europas.
Wir fordern eine bessere ärztliche Versorgung, eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser. Und sie sagen, sie gehen nicht weg, bis ihre Forderungen erfüllt sind.
Die Camps in Griechenland sind noch immer überfüllt. Nun demonstrieren hunderte Geflüchtete auf Lesbos für bessere Lebensbedingungen. Dann blicken wir nach Deutschland, wo die Justiz möglicherweise seit 13 Jahren versucht, den Mord an einem Asylsuchenden zu vertuschen.
Innerhalb der Struktur der Polizei und der Justiz, also hilft die Justiz der Polizei quasi, die Täter in Uniformen zu schützen und auch den Korpsgeist nicht weiter zu berühren.
Haben Polizisten den Asylsuchenden umgebracht? Der Fall Uri Jallo im ostdeutschen Dessau wird 13 Jahre nach dessen Tod neu aufgerollt. Und? Reisen für Daheimgebliebene dorthin, wo die Livestreams wachsen. Im sogenannten Radio Garden gibt es Radiosender aus der ganzen Welt zu hören. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Über 160 Mitarbeitende der SRG-Radiostudios in Bern haben sich in einem Brief an die SRG-Spitze gegen die Verlegung der Studios von Bern nach Zürich ausgesprochen. Sie machen darin deutlich, dass sie weiterhin in der Hauptstadt arbeiten wollen und dass eine Zusammenlegung der Studios die Medienvielfalt gefährde. Die Eigenständigkeit von Programmen wie dem Echo der Zeit, dem Rendezvous oder SRF 4 könnte dadurch eingeschränkt werden. Laut dem Staatssekretariat für Migration geht die Zahl der eingereichten Asylgesuche in der Schweiz kontinuierlich zurück. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden gerade mal 4.050 Gesuche eingereicht. Das sind rund 15% weniger als im Vorjahreszeitraum. Die wichtigsten Herkunftsländer von Asylsuchenden sind nach wie vor Eritrea und Syrien sowie Georgien und Afghanistan. Die Entspannung der Lage dürfte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass an den Grenzen Europas weiterhin ein erhebliches Migrationspotenzial bestehe, schreibt das Staatssekretariat für Migration weiter. Gerüchte darüber kursieren bereits seit längerem. Nun ist es definitiv. Seit heute Morgen steht fest, dass der Mediengigant Tamedia die Basler Zeitung übernehmen wird. Bereits vor ein paar Wochen informierte deren Chefredaktor über den bevorstehenden Verkauf. Noch ist allerdings unklar, was der Verkauf für die Belegschaft genau bedeutet. Wahrscheinlich ist, dass die Tamedia den Mantelteil der Basler Zeitung künftig in Zürich produzieren lässt. Der Verkauf kommt wenig überraschend. Seit 2010 verlor die Basler Zeitung kontinuierlich Abonnentinnen und Abonnenten, nicht zuletzt, weil sie unter dem Besitz von SVP-Übervater Christoph Blocher deutlich in eine rechtsgerichtete Berichterstattung fiel. Damit noch ins Ausland. Nach der umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem Starbucks-Café in den USA hat das Unternehmen Konsequenzen angekündigt. Ende Mai sollen die rund 8000 Starbucks-Filialen im Land geschlossen bleiben, da das Personal während dieser Zeit an einem Training gegen rassistische Vorurteile und Diskriminierung teilnehmen soll. Das schreibt das Unternehmen in einem offiziellen Kommuniqué. Auslöser dafür waren die Umstände, unter denen die beiden Afroamerikaner festgenommen wurden. Ein Video des Vorfalls sorgte landesweit für Empörung. Darauf ist zu sehen, wie die beiden von der Polizei abgeführt werden, obwohl sie bei den Starbucks-Mitarbeitenden lediglich um die Benutzung der Toiletten fragten. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es fast überall sonnig und warm, einzig über den Bergen ist es hier und da bewölkt. Die Temperaturen am Morgen noch um rund 7 Grad, am Nachmittag dann bei bis zu 26 Grad. Dasselbe auch am Freitag. Es bleibt sonnig und überdurchschnittlich warm. Dazu bleibt es weiterhin trocken bei Temperaturen um die 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Anzahl eingereichter Asylgesuche in Europa geht immer weiter zurück und das Thema verschwindet nach und nach aus vielen Medien. Tatsache ist jedoch, die Refugee-Camps in Griechenland sind noch immer massiv überfüllt. Das Lager Moria auf Lesbos wäre eigentlich ausgelegt für 2.500 Menschen. Zurzeit befinden sich jedoch über 8.000 Menschen auf der griechischen Insel und warten darauf, dass ihr Asylantrag behandelt wird. Und noch immer kommen täglich Boote an aus der Türkei. Wegen des guten Wetters werden es wieder deutlich mehr. Seit Anfang Monat haben sich so gut 1.000 Leute auf Lesbos registriert. Viele große, aber auch kleine Hilfsorganisationen sind vor Ort und versuchen in die Bresche zu springen, wo der griechische Staat und die Europäische Union einmal mehr versagt haben. Oft geht es dabei um nichts anderes, als die Geflüchteten schlicht und einfach mit dem Nötigsten zu versorgen. Kathrin Hiss sprach mit Vicky Schnielenburg von der Organisation Cars of Hope aus Wuppertal in Deutschland.
Ja, die Situation ist im Großen und Ganzen eigentlich unhaltbar. Es gibt so ein paar kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass jetzt das wilde Camp, was also neben Moria liegt, Olive Grove, was also ein Olivenhain quasi eigentlich mal war und wo die Leute jetzt eigentlich selbstständig Zelte aufgebaut haben. Da gibt es jetzt ein paar Duschen. Das Essen, was im letztes Jahr teilweise noch verschimmelt war, ist jetzt immerhin nicht mehr verschimmelt. Trotz allem ist die Versorgung, selbst mit Wasser und Nahrungsmitteln, nach wie vor eklatant zu wenig. Genauso die medizinische Betreuung. Es gibt viel zu wenig Ärzte. Viele der Geflüchteten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, egal ob du Schnupfen oder Krebs hast, du kriegst immer dasselbe Medikament. Und darüber hinaus schlafen auch immer noch Leute draußen teilweise, weil sie kein Zelt haben. Hinzu kommt auch, dass viele Geflüchtete einfach sagen, wir können nicht mehr, weil wir überhaupt keine Perspektive hier haben. Die Interviewtermine sind teilweise in über einem Jahr und die Leute haben halt keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu tun. Sie dürfen nicht arbeiten, sie können keine Sprache lernen, sie können sich nicht irgendwie beschäftigen. Hinzu kommt dann auch heftiger Drogenmissbrauch und auch Alkoholkonsum, der aber zu großen Teilen auch einfach daher rührt, dass die Leute sagen, so kann ich dann wenigstens das vergessen, was ich erlebt habe. Theoretisch bräuchte jeder der über 8.000 Geflüchteten hier auf der Insel eine psychologische Betreuung, weil alleine schon die Reise im Prinzip einen psychisch so fertig macht, dass man das alleine eigentlich gar nicht durchstehen kann. Plus die Erfahrungen, die sie dann in ihren Heimatländern gemacht haben. Viele kommen aus Kriegsgebieten, haben heftigen Rassismus erlebt, viel Gewalt oft. Und ja, die psychologische Betreuung ist im Prinzip eigentlich fast nicht vorhanden.
Sie sind von der Hilfsorganisation Cars of Hope Wuppertal. Können Sie überhaupt den Geflüchteten helfen, die sich zurzeit in Moria befinden? Oder erleben Sie auch Repression von Seiten der Polizei?
Aktuell ist es eher ruhig, was das angeht. Also in Olive Grove, in dieses wilde Camp, was direkt an Moria dran liegt, kann man im Prinzip rein und raus gehen, wie man möchte. Das heißt, für uns ist es auch möglich, da eben Nahrungsmittel abzugeben, Kleiderspenden, Interviews zu führen mit den Leuten oder einfach auch mal nur zu sprechen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen hier im Grunde keine polizeilichen Repressionen erlebt, aber es kann sich halt auch jederzeit wieder ändern. In Moria selber reinzukommen geht inzwischen auch. Es gibt zwar sozusagen Kontrollen, aber im Grunde eigentlich auch wieder nicht. Also insgesamt sind zwischen 20 und 40 Polizisten vor Ort. Und ja, im Prinzip haben die auch so ein Stück weit aufgegeben, weil über 8.000 Geflüchtete plus Volunteers plus Aktivisten, die haben da, glaube ich, selber nicht mehr so wirklich den Überblick. Und von daher ist es aktuell also sehr gut möglich, zu helfen. Aber wie ich schon sagte, wir haben es auch schon anders erlebt. Von daher, ja, man stellt sich im Prinzip jeden Tag immer wieder neu auf die Situation ein.
Es gab ja auch immer wieder Spannungen zwischen der lokalen Bevölkerung, also auch zwischen UnterstützerInnen von der Goldenen Morgenröte, dieser rechtsextremen Partei, und solidarischen Menschen sowie den Refugees selbst. Was haben Sie denn zurzeit für einen Eindruck? Wie ist so die Stimmung auf der Insel Lesbos?
Also grundsätzlich ist es auf Lesbos eigentlich relativ angenehm im Verhältnis zu zum Beispiel Chios, wo Nazis und Rechtsextreme deutlich besser organisiert sind. ist die Stimmung hier eigentlich nach wie vor eher pro Refugees als dagegen. Es gibt hier auch nicht so wirklich richtig organisierten rechtsextremen Protest. Wobei man natürlich sagen muss, 2015 haben extrem viele von den Einwohnern hier auf der Insel geholfen. Das hat extrem nachgelassen, was allerdings auch daran liegt, dass auch Griechenland nach wie vor schwer in der Krise steckt. Ich habe mit einigen Leuten von hier gesprochen und die haben mir ganz klar gesagt, ich habe ein Jahr lang getan, was ich konnte, aber ich kann jetzt einfach nicht mehr und ich muss halt eben auch mich um mein eigenes Leben kümmern. Trotzdem erlebe ich die Atmosphäre hier als sehr angenehm. Und wenn wir zum Beispiel Sachen kaufen oder so, dann hören wir ganz häufig, oh toll, ihr helft den Leuten hier und super und danke, dass ihr das macht. Und ja, Rassismus hatte ich hier eigentlich, erlebe ich hier weniger, sagen wir es mal so.
Jetzt gab es ja gestern Nachmittag einen Demonstrationszug mit mehreren hundert Menschen. Worum ging es denn da bei diesem Protest?
Ja, da ist ein junger Mann in Moria verstorben. Ali heißt der. Und der war wohl krank und hat dann mehrfach um ärztliche Hilfe gebeten. Man hat am Ende auch versucht, den Krankenwagen zu rufen. Der ist einfach nicht gekommen. Die Ärzte im Camp haben ihm eigentlich nur Wasser gegeben und meinten dann, er müsse mehr trinken. Und vorgestern Abend ist er verstorben. Und dann sind die Leute also gestern Nachmittag aufgebrochen Richtung Mytilini. Das ist hier die Hauptstadt auf Lesbos. Und es gibt hier so einen zentralen Platz direkt am Hafen, der auch in der Vergangenheit schon von Geflüchteten für Proteste genutzt worden ist. Und aktuell befinden sich die Leute also auf diesem Platz und haben im Prinzip die Forderung gestellt, dass sich eben die Zustände in Moria wirklich drastisch ändern müssen. Sie fordern eine bessere ärztliche Versorgung, eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser. Und sie sagen, sie gehen nicht weg, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Polizeiliche Repressionen gibt es aktuell keine, aber das kann sich natürlich auch ändern. Deswegen ist es in meinen Augen halt sehr wichtig, dass möglichst viel Unterstützung nun stattfindet, sowohl durch Aktivisten und Volunteers hier auf der Insel, aber eben auch durch die Medien, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
Das sagt Vicky Schnielenburg von der Organisation Cars of Hope in Wuppertal. Mehr zu dieser gibt's online unter cars-of-hope.de. Weitere Infos zu den Vorkommnissen in Lesbos findet ihr auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Gleich berichten wir hier im Info über den Fall des Geflüchteten Uri Giallo, der Asylsuchende aus Sierra Leone, verbrannte vor rund 13 Jahren in seiner Zelle im ostdeutschen Dessau. Bis heute ist nicht klar, ob es sich damals um einen Suizid oder vielleicht sogar um Mord gehandelt hat. Schon damals gab es Zweifel darüber, ob sich die Geschichte wirklich so zutrug, wie sie von den anwesenden Polizeikräften und der ermittelnden Justiz geschildert wurde. Zumindest für den Rapper Motando scheint der Fall klar. Er sieht die Justiz in der Verantwortung und hielt seine Kritik in einem Song fest, den er dem verstorbenen Uri Giallo widmete.
Es war der 7. Januar im Jahre 2005. An diesem Tag hatte ein Afrikaner keinen Haufen Glück. Aus Sierra Leone ist er aus dem Krieg geflohen. Das gute Deutschland wurde sein neues Ziel zum Wohnen. Er hat in Dessau gelebt. Morgens nach der Diskothek hatte er zwei Frauen auf der Straße gesehen. Wollte nur telefonieren, was anderes wollte er echt nicht. Doch die beiden Damen fühlten sich von ihm belästigt. Und deswegen haben sie die Polizei verständigt. Nachdem sie eintrafen, wurde die ganze Sache brenzlig. Er war betrunken, kam direkt von einer Party. Zwei Beamte kamen, ist doch klar, dass man Gefahr sieht. Handgreiflich wurden sie, natürlich hat er sich gewehrt. Und danach wurde er in den Streifenwagen reingezerrt. In das nächste Polizeirevier gebracht. Hör lieber gut zu, denn was danach passiert, ist krass. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer
Uri Giallo, das war Mord.
Ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Uri Giallo, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen, denn
Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen,
das war Mord.
Im Polizeirevier, da ging es richtig ab. Sage mir doch bitte mal für was, denn er hat doch nichts gemacht. Trotzdem wurde er in den Keller gebracht. So als bestehe wirklich ein krimineller Verdacht. In Zelle 5 kam er rein, wurde hingelegt auf eine feuerfeste Matratze. Schlimm zu sehen, doch merkt euch, die Matratze, auf die er lag, war feuerfest. Aber gleich kommt es zu Skandal. Seine beiden Hände und beide Füße wurden gefesselt. Diese Monster haben dann bestimmt noch über ihn gelächelt. Paar Stunden danach kam es zum Feueralarm. Sie haben nicht mal nachgeschaut, sie haben gar nichts getan. Den Feuermelder ausgemacht und draufgekackt. Nach paar Minuten haben sie die Zelle aufgemacht. Doch es war zu spät, denn keiner kam ihm zur Not. Er wurde von den Flammen verschlungen, was für ein Tod. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Und wir gehen auf die Straßen, denn
wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen,
das war Mord.
Danach wurde nur noch über diesen Fall diskutiert. Die ganzen Afrikaner waren überall nur schockiert, weil die Polizisten meinten, dass er Selbstmord beging. Das Feuer selber legte, wie soll das gehen? Auf einmal angeblich hatte er ein Feuerzeug dabei. Doch bei der Festnahme kurz davor, da hatte er noch keins. Tut mir leid, aber eure Lügen kommen nicht weit, denn euer schaugespieltes Verhalten ist Comedy-reif. Ich dachte, Leute schützen soll die Polizei, doch ihr seid wie Richter und Politiker nur ein Verbrecherverein. Ihr wolltet alle Beweise verstecken, ganz genau. Hört ihr die Wut in meiner Stimme, ich raste aus. Vergesse keinen unserer toten Brüder und Schwestern. Leute in Uniformen sind Lügner und Gangster. Und dieser schuldige Polizeibeamte, echt krass, bekam eine Geldstrafe, das nenne ich Rechtsstaat. Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Und wir gehen auf die Straßen, denn
wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen,
das war Mord.
Zu diesem Thema gibt es nicht vieles zu sagen, außer
Uri Jalo, das war Mord.
Ich spreche das Schweigen und zeige euch nur die Fakten.
Uri Jalo, das war Mord. Und wir gehen auf die Straßen, denn
wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen,
das war Mord.
Viele Beobachter sind der Überzeugung, dass hier ein Mord vertuscht werden soll. Tatsächlich ist völlig unklar, wie Uri Jalo trotz intensiver Durchsuchung an ein Feuerzeug gelangt sein soll. Außerdem hatte er einen Nasenbeinbruch. Niemand weiß, woher dieser stammt. Bei der Spurensicherung bricht angeblich ein Videoband ausgerechnet in dem Moment ab, in dem die Kamera in die Zelle schwenkt. Und weiter, mehrere Zeugen haben eine Flüssigkeit auf dem Zellenboden beobachtet, aber niemand will diese untersucht haben. Und vor allem ist immer noch rätselhaft, wie das Feuer überhaupt ausbrechen konnte.
Rabe Info.
Es kommt Bewegung in den Fall Uri Jalo. Vor über 13 Jahren ist der Asylsuchende aus Sierra Leone in einer Zelle in einer Polizeiwache im ostdeutschen Dessau gestorben. Die offizielle Version der Geschichte lautete, der an Beinen und Armen fixierte Jalo habe die Matratze, auf welcher er lag, selbst angezündet und sei an Verbrennungen gestorben. Schon damals gab es Zweifel darüber, dass sich die Geschichte so zutrug, wie von den anwesenden Polizeikräften und der ermittelnden Justiz festgehalten wurde. Nun hat vor wenigen Tagen die Landesregierung von Sachsen-Anhalt beschlossen, unabhängige Experten einzusetzen, welche den Fall noch einmal aufrollen. Kathrin Hiss fragte bei Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalo nach, warum es nach 13 Jahren zu einer Wende kam in diesem Fall.
Ja, das kam dazu, weil der leitende Oberstaatsanwalt aus Dessau, der den Fall von Uri Jalo seit 2005 ermittelt, der hat im April letzten Jahres einen Vermerk geschrieben, in dem er sagt, dass das doch so gewesen ist, dass Uri Jalo angezündet wurde. Bis dahin war er immer davon ausgegangen oder beziehungsweise hat er das so veröffentlicht, dass Uri Jalo sich selbst angezündet hat, dass er ein Feuerzeug in die Zelle geschmuggelt hatte und mit diesem Feuerzeug hätte er dann die Matratze in Brand gesetzt und wäre daran gestorben. Wir als Initiative haben immer das Gegenteil gesagt. Wir haben gesagt, er wurde umgebracht und haben halt Fakten und Beweise gebracht, die die Staatsanwaltschaft so weit unter Druck gesetzt hat, dass sie eigene Gutachten anfertigen musste, nochmal 2016. Und daraufhin entstand ein Vermerk, in dem er gesagt hat, dass Uri Jalloh angezündet wurde und auch ja, Verdächtigungen gegen Polizisten niedergeschrieben hat.
Nachdem in der Öffentlichkeit über Jahre Druck ausgeübt wurde, haben die Dessauer Behörden also noch einmal Gutachten erstellen lassen. Aufgrund dieser Gutachten kam der zuständige Staatsanwalt über 10 Jahre nach der Tat also zu einem Sinneswandel. Uri Jalloh könne sich gar nicht selbst angezündet haben. Daraufhin kam es erstmal zu einem juristischen Ränkespiel. Verschiedene Instanzen schoben den Fall hin und her, dann hätte er eingestellt werden sollen, bis sich die Politik der Geschichte annahm.
Parallel dazu lief halt im Landtag eine Diskussion darum, dass es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben muss oder eine unabhängige Kommission geben sollte. Auf jeden Fall, dass der Landtag auch von politischer Seite Konsequenzen zieht und halt versucht, den Fall mit ihren Mitteln irgendwie aufzuklären.
Letzte Woche hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt also nun beschlossen, 2 unabhängige Sonderermittler einzusetzen. Diese sollen den Fall noch einmal neu aufrollen. Denn eines sollte allen Beteiligten klar sein. Bei den Ermittlungen wurde viel geschlampt.
Das fing halt damit an, dass man zum Beispiel verweigert hatte, Röntgenuntersuchungen zu machen am Leichnam von Uri Jalloh. Und dann lief das darauf hinaus, dass die Initiative schon 3 Monate nach diesem 7.01.2005 eine eigene private Autopsie hat durchführen lassen, basierend auf Spendengeldern. Und bei dieser Autopsie wurden dann Röntgenbilder gemacht und da kam raus, dass die Nase gebrochen war, dass er verschiedene knöcherne Verletzungen an den Handgelenken und auch in den Ohren hatte.
Doch es fehlen nicht nur offizielle Röntgenbilder beim Fall Uri Jalloh, welcher vor über 13 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte. Wie Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh beschreibt, haben die Ermittlungsbehörden auch nie ein Brandgutachten des Tatortes erstellt.
So, wir haben mehrmals Anzeige gestellt beim Generalbundesanwalt. Einmal wegen Mordes gegen Unbekannt, weil wir ein eigenes Gutachten gemacht haben, ein Brandgutachten, was gezeigt hat, ohne Brandbeschleuniger kann das Brandbild in der Zelle 5 nicht erreicht werden. Dazu mussten wir nach Irland, weil in Deutschland kein Brandsachverständiger das machen wollte für uns. Und genauso haben wir dann nochmal Aktengutachten eingeholt von einem Expertenteam aus Großbritannien und Kanada, die auch nochmal einfach bewiesen haben, dass die ganzen kriminaltechnischen Untersuchungen nicht den internationalen Standards entsprechend wiedergelaufen sind. Es wurde kein Brandsachverständiger an den Tatort gerufen. Es wurde am Tatort auch nicht nach Brandbeschleunigern gesucht.
Der Verdacht steht also im Raum. Der an Händen und Füßen gefesselte Uri Jalloh habe sich nicht selbst angezündet, sondern er wurde von PolizistInnen misshandelt, welche später versuchten, die Spuren zu vertuschen. Für diese These spricht auch, dass kein Kohlenmonoxid im Blut von Jalloh gefunden werden konnte.
Die Frage ist, ob er bewusstlos war oder schon tot, als er angezündet wurde. Ne? Er hat zum Beispiel keinen Kohlenmonoxid im Blut, Kohlenmonoxidwert von 0, was halt ganz stark darauf hinweist, dass er schon tot war und gar nicht mehr geatmet hat. Und er hat auch keine erhöhten Noradrenalinwerte. Das heißt, er hatte keine Stresshormone, keinen erhöhten Stressspiegel, was auch wiederum darauf hindeutet, dass er schon bewusstlos oder tot war, als das Feuer ausgebrochen ist. Und eben durch diese Bilder, diese fehlenden Bilder der Atmungsorgane, kann man das nicht beziehen, ob das halt wirklich so ist, wie das dann in der Autopsie steht, ne? Dass er Ruß in der Lunge hatte oder Ruß in den Atemwegen hatte. Es ist dann einfach nur niedergeschrieben, aber es gibt keine Beweise dafür.
Doch der Fall Uri Jalloh ist nicht der einzige ungeklärte Tod in der besagten Polizeistelle im ostdeutschen Dessau, wie Nadine von der Initiative zum Gedenken an Uri Jalloh erklärt.
Es gibt noch 2 weitere ungeklärte Todesfälle. Einer 1997, Hans-Jürgen Rose, der war kurzzeitig in Polizeigewahrsam nachts und der ist dann ein paar Stunden später mit schwersten innerlichen Verletzungen aufgefunden worden und kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. Da war eine Ermittlungsrichtung die, dass er im Speisesaal des Polizeireviers an eine Säule gekettet und dann mit Tritten und Schlägen misshandelt wurde und gefoltert wurde von den anwesenden Polizisten. Aber auch dieser Fall wurde nicht aufgeklärt, wie auch der Fall von Mario Bichtemann, der in der gleichen Zelle wie Uri Jalloh verstorben ist, an einem Schädelbasisbruch. Und da hat man dann behauptet, er hätte den Schädelbasisbruch schon vor der Einlieferung gehabt.
3 ungeklärte Tode auf ein und derselben Polizeistelle. Bis anhin kam es in den 13 Jahren seit dem Tod von Uri Jallo nur zu einem Schuldspruch. Der anwesende Dienstgruppenleiter musste rund 10.000 Euro bezahlen, weil zu spät Hilfe geleistet wurde. Alle anderen beteiligten PolizistInnen blieben bis anhin unbehelligt.
Innerhalb der Struktur der Polizei und der Justiz, also hilft die Justiz der Polizei quasi, die Täter in Uniformen zu schützen und auch den Korpsgeist nicht weiter zu berühren.
Das Vertrauen in die Ermittlungsbehörden ist weg. Und die zwei im Fall Jallo nun eingesetzten Sonderermittler werden laut der Einschätzung von verschiedenen Medienberichten den Fall wohl auch nicht komplett aufklären können.
Soweit unser Bericht über den Fall Uri Jallo. Mehr Informationen dazu gibt es im Anschluss an die Sendung auch online auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Mittwoch, dem 18. April. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen wieder wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über das Referendum zum Polizeigesetz. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Will Maral. Und hier geht es jetzt gerade weiter mit unserer Kultursendung, die unter Tut geht. Subkutan ist bereits hier im Studio und der Fabio hat für euch den Ausblick auf die heutige Sendung, die gerade im Anschluss ans Info kommt.
Ja, wir bei Subkutan beschäftigen uns heute mit Nachhilfe, weil jedes dritte Kind in der Schweiz beansprucht Nachhilfe im Verlauf von schulischen Laufbahn. Zudem stellen wir Alternativen vor. Das studentische Projekt der Verein Berabär bietet Alternativen zu den normalen Nachhilfeinstituten.
Das also das Thema bei Subkutan. Jetzt gerade im Anschluss am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Info dem morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine ganz gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.